ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Vor 300 Jahren, das war ein beliebtes Essen von den Krakauer Fiaker. Und die hatten den ganzen Tag außer Haus verbracht. Und sie einfach brauchten was Leckeres, aber auch Fettes und Großes zu essen. Und das war ein kleines bisschen Schweinfleisch, der sehr, sehr lange gekocht war, mit viel Soße, mit Zwiebel und mit Kumin, Kreuzkümmel.
Ja.
Und das war alles, was sie essen, für den ganzen Tag.
Essen in Polen, darum geht's heute. Nein, Essen in Europa. Anna Küch erzählt uns von ihrer großen Reise durch ganz Europa, immer auf der Suche nach den Spezialitäten und Eigenheiten der Regionen. Polen war dabei eine ihrer Lieblingsentdeckungen und deswegen zieht's uns da heute besonders hin. Polen, Europa, die Welt, das alles gibt's in den Radioreisen. Als Podcast sind wir jederzeit in ARD Sounds zu finden. Ich hoffe, das polnische Slow-Food-Sandwich mit dem stundenlang gegrillten Schweinefleisch, das hat uns schon mal Appetit gemacht. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken, auch für Vegetarier. Anna Küch begleitet uns heute ein Stück in den Radioreisen und weil wir schon gehört haben, dass es dich in die ganze Welt zieht, wo bist du denn jetzt gerade eben, von wo bist du uns zugeschaltet sozusagen?
Wir sind in einem kleinen Dorf an den Pyrenäen in der Nähe von Quillan, das ist ungefähr zwischen Perpignan und Carcassonne, am Fuße der Pyrenäen.
Und da ist es wunderschön, nehme ich mal an.
Da ist es wunderschön. Ja, das ist ganz toll, weil zweimal die Woche frischer Markt, tolles Essen, das passt genau zu meiner Leidenschaft, Kulinarik und Reisen.
Gleich gibt's mehr Kulinarisches bei uns aus ganz Europa und aus Polen nach Musik, die uns jetzt gleich zu unseren östlichen Nachbarn bringt. Und zwar mit einer Band, die sich in Polen Kultstatus erspielt hat. Raz, dwa, trzy, also 1, 2, 3. Sie sind seit 1990 zusammen und heute noch regelmäßig mit Konzerten unterwegs. Sensible Texte und dabei immer tanzbar, das ist Raz, dwa, trzy. Hier sind sie mit Tajak Mówi Pismo Święte. Das bedeutet, wie es die Heilige Schrift sagt. Und tatsächlich geht es um Glaube, Liebe, Schuld und Vergebung, aber auf eine sehr undogmatische Art.
Uwierzysz, choćbyś wierzył w niewiarę. Niewiara jest jak wiara na miarę. Daremną, lecz nie nadaremno. Niewiara to także przyjemność. Dostąpisz, choćbyś wątpił i błądził. Osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz. Zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia. Zabłądzisz, ale tylko na klęczkach. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów, może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł.
Und Unsere Kollegin Anna Küch, die haben wir im letzten Jahr schon ein bisschen begleitet bei ihrem großen Abenteuer, denn sie hat uns Geschichten aus Sizilien, aus Frankreich und eben aus Polen mitgebracht. Da haben wir das auch kurz immer angesprochen, dass Anna mit ihrer Familie ein ganzes Jahr lang unterwegs war. Durch ganz Europa, und der rote Faden, das war die Suche nach den kulinarischen Spezialitäten in jeder Gegend. Was da zum Beispiel in Polen an Überraschungen ans Licht kam, darüber reden wir heute noch, aber jetzt müssen wir erstmal ganz von vorne anfangen, denn ich wollte von Anna wissen, dieser Plan, mit 3 Kindern zwischen Kindergarten und Anfang Gymnasium ein Jahr unterwegs zu sein, die gesamten Klamotten und Möbel alle einlagern. Wie ist es überhaupt losgegangen mit dieser Idee? Wie seid ihr da drauf gekommen, sowas zu machen?
Also wir hatten das Gefühl, wir müssen nochmal aufbrechen, raus aus diesem ganzen Alltagstrott und nochmal so rein ins Abenteuer, so wie früher, als wir noch jünger waren. Und da haben wir das Haus gekündigt und die Kinder von der Schule befreit, was nicht so ganz leicht war. Und haben uns gedacht, wir wollen jetzt Europa erkunden, aber nicht einfach nur losreisen, sondern wir wollen gucken, was gibt es in den Küchen und Töpfen eines Landes und kann man nicht daraus viel, viel mehr lernen über die Geschichte eines Landes als aus jedem Schulbuch. Und die Idee kam uns einmal bei einem Mittagessen in der Bretagne, wo wir so saßen und Madame kochte und Monsieur servierte und wir merkten irgendwie, dass die Kinder auf einmal alles probiert haben. Die haben Schnecken gegessen, die haben Austern probiert und wir dachten, hä, wieso sind die hier so abenteuerlustig und im Alltag in Deutschland überhaupt nicht? Und dann entstand so die Idee bei einem Mittagswein, komm, wir probieren das mal aus, wir fahren mal ein Jahr lang los und gucken allen Ländern mal in die Kochtöpfe rein.
Mit welchen Erwartungen seid ihr denn da gestartet? Also was habt ihr erwartet, was dann vielleicht ganz anders gekommen ist oder auch genauso?
Ja, wir haben irgendwie gedacht, wir legen jetzt mal die große Pausetaste ein und reisen ganz entspannt durch Europa. Wir sind gestartet so von den Niederlanden, dann über Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und dann wieder hoch über Albanien, Kroatien, Österreich, Polen nach Schweden und Norwegen. Und wir haben gedacht, das ist total entspannt und easy, aber dann haben wir doch so viel recherchiert, entdeckt und gegessen, dass es dann doch viel war. Wir hatten ja noch unsere Arbeit, wir haben einen Podcast gemacht, wir haben gebloggt, wir haben das Buch dann geschrieben und wir mussten unsere Kinder unterrichten. Also es war kein Urlaub, es war wirklich eine Reise.
Das Unterrichten der Kinder, das ist natürlich eine spannende Sache. Da musstet ihr euch ja auch vorbereiten drauf, also das schüttelt man ja auch nicht so aus dem Handgelenk, oder?
Nee, also wir hatten vorher mit den Lehrern gesprochen, die haben uns teilweise Bücher mitgegeben, die Schule, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen einfach nur die Hauptfächer, also Deutsch, Mathe, Englisch und für die Große noch Französisch. Die Große war zu dem Zeitpunkt 11, die Mittlere 9 und der Kleine, der war erst 5, der musste Gott sei Dank noch nicht unterrichtet werden. Und dann haben wir uns so aufgeteilt. Also ich habe Mathe gemacht und das war wie eine andere Sprache manchmal. Also ich habe immer noch Hochachtung vor Lehrkräften, weil die das so toll machen. Und als Eltern ist man ja sehr nah dran und hin und wieder flog dann auch mal ein Mathebuch durch die gemietete Ferienwohnung oder auch übers Hausboot oder so, wenn wir uns dann in die Haare gekriegt haben. Also es war nicht immer leicht, selber zu unterrichten.
Gibt es denn dann auch irgend sowas wie eine Probe oder wird dann festgestellt, Schuljahr bestanden, wie funktioniert das?
Wir haben uns so ein bisschen an den bayerischen Lehrplan gehalten und haben da reingeguckt und man kann auch Proben machen. Während der Probe hat meine Tochter dann gefragt, Mama, kannst du mir mal helfen? Und da wir ja keine Schule richtig hatten, habe ich ihr dann auch geholfen. Also wir haben uns schon den Stoff drauf geschafft und haben dann aber auch gesagt, das meiste lernen die Kinder auch über das Reisen. Also wenn wir einfach unterwegs sind, zum Beispiel wenn wir in Olympia sind, bei den antiken Sportstätten, da haben die Kinder so viel mitgenommen. Dann haben wir einfach Sportunterricht gemacht, wir sind da um die Wette gelaufen, wir haben Geschichtsunterricht gemacht, wir haben über die griechischen Götter erzählt, wir haben erzählt, dass damals nur Männer teilnehmen durften, das fanden alle Kinder unfair. Wir haben erzählt, dass damals die Zeus-Statue dort stand. Da haben sie so viel mitgenommen an praktischem Wissen, dass wir gemerkt haben, Kinder lernen gerne, wenn auch viel Abwechslung drin ist.
Olympia und Griechenland, da sind wir jetzt schon mittendrin in der Reise. Ich glaube, das hat euch sehr gut gefallen, Griechenland, oder?
Griechenland war fantastisch. Ich finde ja auch immer so schön, wenn es so eine Essenskultur gibt, dass man eigentlich immer essen geht. Die Griechen, es ist so eine Gastfreundschaft. Die Griechen haben sogar ein eigenes Wort für Gastfreundschaft. Das kommt noch aus der Geschichte, weil es konnte früher immer sein, dass Zeus mal in Menschengestalt vor der Tür stand. Und deswegen laden die Griechen jeden ein, der vor der Tür steht. Das ist uns auch passiert. Wir haben wunderbare Sachen erlebt, waren da über 2 Monate und konnten wirklich auch Unterricht und das Essen super praktisch verbinden.
Jetzt lass uns noch mal auf die Reise so als Ganzes schauen. Was sind denn so Highlights, Lowlights gewesen, wenn man das überhaupt sagen kann bei so einer langen Reise?
Ja, Highlights habe ich ja eben schon erzählt, zum Beispiel die antiken Sportstätten. Highlights war auch Albanien, die Herzlichkeit der Menschen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wir kamen dort an, wir waren quasi gestrandet in Tirana, weil unser Handynetz nicht funktionierte. Unser Anbieter hat das nicht abgedeckt. Und stehen mit unseren Koffern auf einer Straße in einer Millionenstadt. Und aus der nahegelegenen Taverne kommen drei Kellner raus und fragen, how can we help you? Also, wie können wir euch helfen? Wollt ihr unser WLAN benutzen? Können wir den Vermieter anrufen? Sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Dann diese Abenteuer, die wir überall gesehen haben. Die Natur in Norwegen, überall Fjorde, Berge, Seen. Da kommt man auf einmal an so einem Wasserfall vorbei, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Es gab auf der ganzen Reise Highlights oder auch die neu erbaute Moschee in Tirana. Das ist sogar eine der schönsten weltweit. Blaue Teppiche und verzierte Fenster. Da haben unsere Kinder gesagt, das ist ja hier wie das Wohnzimmer Gottes. Und schon hatten wir wieder ein neues Schulthema, die Weltreligionen. Uns sind überall Highlights begegnet. Und bei den Lowlights, da haben wir immer gesagt, na gut, jetzt haben wir vielleicht eine Autopanne, aber dann können wir wenigstens drüber schreiben, dann erleben wir auch mal sowas. Viele Lowlights waren es auch nicht.
Also mir ist im Kopf geblieben, als ich es gelesen habe, euer Weihnachten auf Sizilien. Da waren die Erwartungen, glaube ich, auch erstmal anders, als es dann ist, weil Sizilien denkt man ja immer nur an blühende Zitronen und Mandelbäume. Aber da gibt es ja auch einen Winter, so ist es nicht. Und es ist ein bisschen rough. Also euer Weihnachten, das war, glaube ich, ein schönes Beispiel für Problemlösungskompetenz.
Absolut. Also, dass man danach schön drüber schreiben konnte. Wir haben uns das ja so vorgestellt, überwintern auf Sizilien mit viel Sonnenschein, irgendwelchen Nonnas, die uns Pasta kochen. Und dann war es eiskalt, also so, es stürmte die ganze Zeit, 8 Grad. Wir waren am Capo Safarano, das ist nicht so weit weg von Palermo. Und das Haus hatte keine Heizung, nur irgendwelche Klimaanlagen, die irgendwo gegen die Wand geblasen haben und nichts geheizt haben. Und wir hatten einen Kamin, da war feuchtes Holz drin, dann qualmte es. Und wir dachten, das ist so schön, sind ans Meer gefahren, da war überall Müll und Plastikflaschen. Und da haben wir erstmal, mussten wir wirklich erstmal schlucken. Und dann haben wir aber gesagt, komm, wir machen jetzt das Beste draus. Wir gehen jetzt erstmal Cappuccino trinken und uns so ein Cornetto bestellen mit Pistaziencreme drin. Mein Mann hat dann einfach das traditionelle Weihnachtsessen von uns gemacht. Das sind Spätzle mit Linsen à la Vincent Klink. Und anstatt mit Wienern hat er es dann mit Salsiccia gemacht und sizilianischen Linsen. Und die Kinder haben Krippenspiel mit ihren Playmobil-Figuren gemacht. Und irgendwann hat dann der Vermieter doch noch mal trockene Scheite vorbeigebracht. Da wurde es doch noch richtig warm und schön. Aber am Anfang war es wirklich gewöhnungsbedürftig.
Also ein Weihnachten der ganz anderen Art, aber trotzdem schön.
Absolut, trotzdem schön. Und wir haben das Haus dann aber auch bald verlassen und sind an den Ätna gereist. Das war dann noch schöner als da oben bei Palermo, ja.
Unterscheidet sich das eigentlich, wenn ihr so drüber redet im Nachhinein, was die Eltern am schönsten fanden und was die Kinder?
Ja, ich habe extra meine Kinder heute Morgen nochmal gefragt, was fandet ihr denn am schönsten? Und meine Töchter haben gesagt, immer diese Frage, es war eigentlich überall schön, wir haben überall andere Sachen erlebt. Und wir müssen das auch sagen, ob wir jetzt in einer Bar standen in Spanien bis Mitternacht und da Tapas gegessen haben oder auf Bärensuche in Nordgriechenland. Es waren überall diese kleinen Erlebnisse, die Begegnung mit Menschen, die uns so gut gefallen haben. Und wenn man unseren Sohn fragt, der fand Schweden am schönsten, weil es da wirklich aussah wie bei Astrid Lindgren in Bullaby. Überall diese roten Häuser, dann Pferde auf den Wiesen, man konnte Zimtwecken essen. Wir hatten da so ein kleines Häuschen gemietet, direkt am See mit eigenem kleinen Brot, Trampolin und so viel Lego, dass wir wirklich fast einen Monat da waren und er konnte immer noch spielen. Also für unseren Sohn war Schweden am schönsten.
Wenn du jetzt mal so an deine eigenen Geschmacksnerven denkst, was gibt's denn da für Erlebnisse, wo du sagst, boah, das war wirklich die Krönung, was das Essen angeht?
Das ist ja so toll, weil Europa überall anders schmeckt. Klar, man weiß so Frankreich, Italien, da findet man schon was Gutes zu essen. Aber zum Beispiel Sizilien, das war wieder eine ganz andere Küche, so abwechslungsreich, dass da zum Beispiel früher mit Meerwasser gekocht wurde. Das wusste ich nicht, dass da die Großmütter ihre Enkel runter ans Meer geschickt haben und gesagt haben, komm, hol mal einen Topf Wasser für die Pasta. Und die Pasta schmeckte dann auch genau richtig salzig. Oder dass da so Wildkräuter in den Bergen gesammelt werden und die Frauen sammeln das und bringen das zum Gemüseladen oder auch die alten Rezepte in Albanien, die wir entdeckt haben. Das sind so uralte Rezepte, zum Beispiel so eine salzige Pfannkuchentorte. Das habe ich noch nie vorher probiert. Also das waren alles so Geschmackshighlights. Und für unsere Kinder war einfach das Frühstücken auch so toll. In Bars in Spanien oder Churros mit Schokolade, wo sie dann immer dieses Spritzgebäck in so eine cremige Schokolade getaucht haben. Aber es gab auch Sachen, wo wir uns wirklich mehr versprochen haben. Zum Beispiel in Norwegen, da hatte ich ganz viel vorher drüber gelesen, über die neue nordische Küche. Und ich dachte, da kommt überall Rene Rezepi um die Ecke oder irgendjemand, der so eine fermentierte Eichschnauze uns serviert. Aber das ist alles so eine Bubble. Da gibt es kaum was zu essen und was es zu essen gibt, ist ziemlich teuer. Also nicht jede Oma serviert einem da Moos auf Keramik oder sowas. Also das war weit entfernt.
Jetzt ist das Essen, die Zutaten, die Kochkunst, die Rezepte, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, das scheint auch durch in eurem Buch, das ist eben dieser soziale Aspekt vom einfach zusammen essen und reden.
Genau, weil wenn man sich an einen Tisch setzt, dann geht man ja in Dialog, man geht in Beziehung zueinander. Wer bist du, was isst du, was ist deine Geschichte? Und so haben wir uns zusammen an Tische gesetzt und gesehen, dass Essen Europa auch verbindet, ein Stück weit.
Gleich hören wir noch mehr von Anna Küch, aber hier schon mal der Hinweis, zusammen mit ihrem Mann Patrick Hemminger hat Anna ein Buch geschrieben. Es heißt Travel and Taste und da wird die ganze Geschichte erzählt, alle kulinarischen Entdeckungen mit Rezepten sogar und auch, ja, was das mit so einer Familie macht, ein Jahr unterwegs zu sein. Dieses Buch verlosen wir, wer es lesen möchte, einfach eine Mail schreiben an radioreisen@br.de, dann geht's direkt in den Lostopf. Und wenn Sie uns da die ein oder andere ganz persönliche kulinarische Entdeckung von einer ihrer Reisen erzählen wollen, dann würden wir uns freuen wie ein Schnitzel. Radioreisen@br.de für das Buch Travel and Taste, erschienen im Westend Verlag. Die nächste Musik, die bringt uns jetzt in den Süden von Polen, dorthin, wo es ins Tatra-Gebirge geht. Die Bewohner dieser Gegend, die nennen sich Gorale, Bergleute, und sie haben eine ganz eigene, selbstbewusst aufrechterhaltene Kultur, die Podhale, also Hochlandkultur. Die Band Tribunie Tutki spielt dabei eine wichtige Rolle. Eigentlich ein Familienunternehmen, das dabei aber null engstirnig ist, sondern viel mit anderen kooperiert. Hier zum Beispiel mit den Twinkle Brothers aus Jamaika. Ein Tatra-Jamaika-Projekt.
I will honor you and I respect you for the things that you do. I honor you and I respect you for the things that you do. 'Cause you fight for justice, truths and rights.
Choćbyś ostał sam, nie daj złamać się, bo honor swój trzeba dbać co dzień. Słabszego nie męczyć, dobrze ludziom czynić, słowa dotrzymywać, sprawiedliwie rządzić.
Yes, I will honor you and I will respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do.
Nie będę się kłaniał inu tater graniom. Nie będę się kłaniał inu tater graniom.
When I was hungry, how you feed me? When I was down and out, how you help I out? You are a man to your word. You're a man of principle. You are someone to be trust. You're a man of dignity. So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do.
Wielu siły jest, prawdzie samiuczkiej. Ziemia, niebo z tobą, ty nic nie bój się. Honor nic nie ukraść, nie być utrapieniem. Kiedy goła stronic, kłastuje sumienie.
Honor and respect I will give to you. Honor and respect where respect is due. So I'll honor you and I respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do. 'Cause you fight for justice, truths and rights. So I honor you and I respect you.
Nie będę się kłaniał inu tater graniom. Nie będę się kłaniał inu tater graniom.
So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do. When I was hungry, how you feed me? When I was down and out, how you help I out? When I was hungry,
how you feed me. When I was down and out, it's only you help I out.
Przyjdzie taki dzień, nie czas ićko dać. Za tą jedną rzecz, ty na większy skarb. Jeszcze jeden raz, stońmy wtedy śmiało. Co by zmienić świat, jedno zycie mało. Jeszcze jeden raz, stońmy wtedy śmiało. Co by zmienić świat, jedno zycie mało.
Respect and honor I give to you. I give respect where respect is due. So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do. When I was hungry, how you feed me. When I was down and out, only you help I out.
Nie będę się kłaniał i notater granią. Nie będę się kłaniał i notater granią.
So I honor you.
Się kłaniał i notater granią. Nie będę się kłaniał i notater granią.
So I'll honor you and I respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do. I'll honor you and I respect you. Cause respect and honor I give to you.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder wenn Sie wollen auch jederzeit als Podcast in ARD Sounds. Anna Küch begleitet uns heute ein Stück durch die Sendung. Gerade haben wir über die große Reise der ganzen Familie geredet und eines der Highlights, das waren eben die kulinarischen Überraschungen in Polen. Aus der Geschichte, die uns Anna von unterwegs aus Krakau geschickt hat, hören wir jetzt nochmal einen Ausschnitt, der so richtig schön das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Wir sind auf dem Stary Kleparzmarkt mit Foodguide Szymon.
Hier ist es mehr wie Delikatessen momentan. Mehr Hipster, mehr Posch. Aber dann in der Mitte gibt es einfach die Tables.
Ah ja, die Tische.
Die Tische, Produkte aus der ganzen Welt, kann man sagen.
An den Ständen gibt es Käse, Krakauer Würste nach lokalen Rezepten, Bohnen und Zwiebeln, loses Sauerkraut, Salzgurken und Eingemachtes. Eine alte Frau verkauft Lavendelsträußchen. Ein Herr unzählige getrocknete Pilze.
Natürlich, die sind handgepickt in Wäldern. Das ist unser Nationalsport. Fast alle Polen machen das. Und das ist, also wir haben zwei verschiedene Suppen oder auch drei, die zum einem Wort gehen. Barszcz. Rot, weißes Borscht und Żurek.
Żurek, noch nie gehört. In Polen ist die Suppe aus fermentiertem Roggenmehl allgegenwärtig, erzählt Foodguide Szymon. Fermentiertes Mehl für eine Suppe? Ja, das gibt es. Es ist eine Flüssigkeit, die aus Wasser, Gewürzen und Roggenmehl hergestellt wird, ähnlich einem Sauerteig. Die Suppe wird gerne zu Ostern gegessen, mit dicken Weißwurststücken, gekochten Eiern und etwas Sahne. Sie beendet die Fastenzeit und stammt noch aus dem Mittelalter. Die Küche Polens zeigt viel über die Geschichte des Landes. Bis 1650 war Polen eine Großmacht. Danach verlor es immer mehr Gebiete an Russland, Österreich und Preußen und war von 1795 bis 1918 kein eigenständiger Staat mehr. In den drei Teilen entwickelte sich auch eine unterschiedliche Kochkunst. Im russischen Teil blieb die traditionelle Küche am längsten erhalten, vor allem Pierogi. Im preußischen Teil aß man Kartoffeln und Kürbisgerichte. Und im österreichischen Teil verbreiteten sich die Kaffeehäuser mit Kuchen und süßem Gebäck.
Krakau und zum Osten bis zum Lwów und ein bisschen weiter, das war alles Teil Österreichs. Und natürlich zu diesen Ländern kamen viele österreichische Beamte, zum Beispiel Soldaten, Politiker, und sie brauchten einen Geschmack von Wien. Ja, also sie brauchten Wiener Schnitzel, sie brauchten Kartoffelsalat und sie brauchten auch Wiener Kaffees.
Genau so ein Café ist die Konditorei Schichowsze. Dunkles Holz, kleine Marmortische und goldene Lampen. Sie zählt zu den ältesten Cafés Krakaus. An diesem Vormittag ist sie gut besucht. Schulkinder drängen sich um die Kuchentheke.
Das sind die Krakauer Version von Macarons. Also ein bisschen von Frankreich, aber anders. Was ist sehr interessant, ist in der Mitte, das ist eine Konfitüre aus Roseblumen. Sehr wichtig für polnische Desserts.
Food Guide Schimon bestellt Cremeschnitte. Die aß Papst Johannes Paul II. So gerne. Dazu verschiedene Kekse und Pischinger Torte. Auch nach original Wiener Rezept.
Pischinger Torte immer noch ist einer der beliebtesten Kuchen in Krakau. Aber nur in Krakau. Nicht in Warschau, nicht in Gdansk, in Danzig, nur in Krakau.
Und es gibt Poczki, polnische Krapfen, die vor allem zur Faschingszeit gegessen werden. Je mehr Krapfen man isst, desto mehr Glück hat man im nächsten Jahr.
Das war ein Teil des kulinarischen Rundgangs durch Krakau mit Schimon und mit Anna Küch. Hast du den Geschmack noch im Mund, Anna? Oder besser die Geschmäcker, die ihr da in Krakau gefunden habt?
Ja, absolut. Wir haben ja auf diesem Markt haben wir ja alles Mögliche da probiert. Was ich ja so toll finde an Polen, dass man da überall dieses Eingelegte und Fermentierte kriegt. In jedem Supermarkt stehen Holzbottiche mit frisch eingelegten Gurken und Sauerkraut. Das ist so saulecker. Oder auch die Pierogi. Das sind diese gefüllten Teigtaschen, die ursprünglich aus China stammen und im Mittelalter über die Seidenstraße verbreitet wurden und dann auch nach Polen eben kamen. Das hat unseren Kindern auch so gut geschmeckt, diese Pierogi, diese Teigtaschen. Oder auch diese Kartoffelpuffer mit einem unaussprechlichen Namen, mit Pfifferlingssoße. Das ist so, in Polen isst man ja auch sehr, sehr deftig.
Richtig, richtig lecker. Ja, was gibt's noch für Entdeckungen in Polen? Also ich habe im Buch von Wein gelesen, das war mir auch total unbekannt.
Ja, die Weinregion um Krakau, die ist total unentdeckt. Das ist das Krakauer Jura. Da gibt es überall so kleine Winzer. Und die Geschichte ist total interessant. Wein hat nämlich überhaupt keine Tradition in Polen. Also im Mittelalter, da gab es schon Weinbau. Dann gab es aber nochmal so eine kleine Eiszeit. Dann war das nicht mehr möglich. Und im Kommunismus, da galt Wein dann als elitäres Getränk. Und deswegen gab es so gut wie keine Winzer mehr in Polen. Das fing erst nach 1990 wieder an und so um 2000 rum boomte das so richtig und die Winzer haben dann überall neue Reben gepflanzt und jetzt ist das so ein Hipster-Getränk. Also da gibt es in Krakau so Naturweinbars, da denkt man, man ist in Berlin oder sonst wo, mit stolzen Preisen auch für die Flaschen. Toll.
Ja, was habt ihr noch entdeckt?
Zum Beispiel, also was mir total gut gefallen hat, war der Olchow-Nationalpark. Das ist auch in der Nähe von Krakau und das ist der kleinste Nationalpark in Polen. Der ist richtig, richtig schön. Da gibt es Schluchten, so weiße Kalksteinfelsen, Burgen und Wälder. Das sieht also wirklich so ein bisschen märchenhaft auch aus. Und vor allem gibt es da viele Forellenteiche. Und da waren wir auf einer Forellenfarm, auf der, ja, jetzt schwierig auszusprechen, Prystrak Oschowski von Magda Wegiel und ihrer Tochter Agnieszka. Die ist mitten in diesem Nationalpark drin. Und diese beiden Frauen, die haben mich total beeindruckt, weil die waren eigentlich erst ursprünglich in ganz anderen Jobs. Die waren Informatikerinnen und Ingenieurinnen und haben dann mitgekriegt, dass diese Teiche mit den Forellen zugeschüttet werden sollten. Also diese Forellenzucht hat eine ganz alte Tradition, aber die sollten 2014 sollten die Teiche einfach zugeschüttet werden. Und das hat die beiden Frauen so geärgert, dass sie sich die Teiche gepachtet haben und die Bachforellen wieder gezüchtet haben. Die sind an die Uni gegangen, die haben da richtig Wissenschaft betrieben. Und jetzt haben sie da diese Olchow-Forelle wieder gezüchtet. Die ist auch, anstatt andere Forellen, die werden ja nur so 2-3 Monate alt, die sind dann 2 Jahre alt. Und die Polen, die pilgern da jetzt regelrecht hin, um Forellen zu essen. Und sowas erfährt man ja in keinem Reiseführer. Also ich habe es zumindest nirgendwo gelesen. Wir sind da wirklich über den Food Guide hingeraten. Und so eine Forelle habe ich noch nie gegessen.
Also man merkt dir deine Begeisterung total an und ich glaube, diese Forellensache, die wird gleich noch eine Rolle spielen, denn du hast eine Reise für BR-Hörerinnen und Hörer zusammengestellt und organisiert. Im Oktober wird das stattfinden. Ja, was wird da alles passieren? Sind die Forellen dabei?
Absolut. Ich habe die Reise für die Hörerinnen und Hörerinnen zusammengestellt, weil ich sie so gerne mal mitnehmen würde auf diese kulinarische Entdeckungsreise und auch so zu dieser Erkenntnis, dass man eine Geschichte eines Landes so toll über die Küche erfahren kann. Und in Polen geht das einfach ganz besonders gut. Also wir werden in Krakau sein, wir werden durch die mittelalterlichen Gassen dort schlendern, dann den uralten Markt Stary Kleppatz besuchen, alles probieren, also den geräucherten Käse, den Naturwein, diese eingelegten Spezialitäten. Wir werden auf den Königshügel steigen und die Geschichte Polens spüren. Das ist ja auch so spannend. Die Geschichte Polens war mir selber auch gar nicht mehr so nah. Polen gab es ja 300 Jahre fast gar nicht. Und die Polen haben es aber geschafft, ihre Kultur und alles zu erhalten. Und aus der Zeit stammen ja auch dann diese österreichischen Schweinereien, die man überall essen kann, die Cremeschnitt und alles, werden wir auch alles probieren. Und natürlich probieren wir auch die Forelle, die berühmte Olschow-Forelle.
Also das Land kennenlernen, die Kultur kennenlernen über Essen und Trinken, aber natürlich auch Menschen, Gebäude, Städte, das gehört alles dazu. Anna, im Oktober geht's also wieder für dich nach Polen zusammen mit BR-Hörerinnen und Hörern, Bayern 2-Hörerinnen und Hörer. Auf was freust du dich denn besonders bei dieser Reise?
Also ich freue mich ganz besonders, nochmal Krakau zu sehen, weil Krakau ist für mich eine der schönsten Städte Europas. Das hat so ein Flair, wenn man da durch, man ist wirklich wie im Mittelalter. Und wir haben auch ein paar Ausflüge ja geplant, wo ich selber sehr, sehr neugierig bin. Zum Beispiel geht es in das Salzbergwerk. Da war ich noch nie. Da gibt es unten eine Kirche, da finden Veranstaltungen statt. Und danach steigen wir noch auf den Weinberg. Also da freue ich mich riesig drauf.
Also ich würde sagen, gute Reise im Oktober. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, und alles Gute überhaupt auf der Weiterreise beim vielleicht neuen Leben in Südfrankreich.
Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht und ich freue mich auch total auf die Reise.
Anna Küch war das. Und hier sind nochmal die Eckdaten der BR-Reise für unsere Hörerinnen und Hörer. Da gibt es das nämlich alles wirklich zum Ausprobieren, worüber wir gerade geredet haben. Krakau und Umgebung kulinarisch entdecken und zwar gemeinsam mit Anna Küch, die wird von Anfang bis Ende mit dabei sein. Vom 2. bis zum 6. Oktober geht's mit dem Zug über Wien nach Krakau. Wer das alles genauer wissen will, einfach auf brreisen.de gehen, da gibt's alle Infos. Da kann man eine ausführliche Broschüre lesen und da kann man sich auch anmelden für diese ganz besondere BR-Reise nach Polen. Polen ganz anders als erwartet, dafür steht auch Ina West. Sie ist in Masuren aufgewachsen, im Nordosten von Polen und da geht dann auch unsere nächste Reise hin. Inzwischen lebt und arbeitet Ina West in Berlin, aber auch regelmäßig in Warschau. Hier ist sie mit Ten Sam Sen, immer derselbe Traum.
Dochodzi ze wszystkich stron gęsty ulotny ton otula mnie. My odurzający letni skwar rośnie apetyt, a ja odsłaniam cię. No biorę głęboki wdech, zagłuszający płacz, a ja śnię ten sam sen. Dziś
zachwyca smak twoich ust, zlepek nieważnych słów, twój dźwięk.
Die Radioreisen auf Bayern 2. Wir sind heute in Polen unterwegs. Was Reiseziele und Sehenswürdigkeiten angeht, da fallen einem zuerst die Altstadt von Danzig und von Krakau ein, die Marienburg in Pommern mit dem größten gotischen Backsteinbau überhaupt oder die mehr als 500 Jahre alten Holzkirchen im Süden von Polen. Auf die Woiwodschaft Podlachien kommt man spontan eher nicht. Podlachien liegt ganz im Nordosten von Polen, an der Grenze zu Litauen und vor allem zu Belarus. Viele Seen, Flüsse und Moore gibt es dort, viel Wald und wenig Industrie. Im Białowieser Nationalpark stehen die größten Eschen und Eichen Europas. Dieser Wald ist eines der letzten Urwaldgebiete überhaupt in dieser Klimazone. Wir starten jetzt aber in der ganz normalen Natur ohne Nationalparkstatus und trotzdem schon wunderschön. Wir gehen mit Frauke Gerbig paddeln in Podlachien und werden sehen, da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken als nur Natur.
Przynajmniej jedna osoba, żeby miała jakieś doświadczenie z kajakiem czy z pływaniem.
Okay, so pick the person you will paddle with.
Findet eine Person, mit der ihr zusammen paddeln wollt. Am besten mit jemandem, der schon Kajak-Erfahrung hat. Wer vorne sitzt, muss nach Hindernissen Ausschau halten und sie dem Hinteren mitteilen. Wer hinten sitzt, muss Motor sein. Kajak-Guide Cornell gibt letzte Anweisungen. Unsere Reisebegleiterin Beata übersetzt. Wasser gluckst, blubbert. Gurgelt. Langsam tauche ich das Paddel in die sanft dahinfließende Czarna Hantscha, zu Deutsch die schwarze Hantscha. Ich sitze vorne im Kajak, halte nach Baumstämmen, Wurzeln und Felsen Ausschau. Der Fluss ist vielleicht 7 Meter breit, meandert mal nach links, mal nach rechts. An den Ufern ein grüner Urwald. Vögel krächzen, zwitschern, segeln oder zischen über den Fluss. Ansonsten Ruhe.
Das Wasser im Fluss ist kälter als das im See, also bitte nicht reinfallen.
Ich bin auf einem 4-tägigen Reisetrip in Polen. Warschau, Breslau, okay, das kennt jeder. Aber haben Sie schon mal von der Woiwodschaft Podlachien gehört? Eben, ich auch nicht. Es ist eine dünn besiedelte Gegend im Nordosten von Polen, die von Seen, Wäldern und Mooren geprägt ist. Eine super Destination für Outdoor-Liebhaber, die wandern, Kajak fahren, radeln oder Vögel beobachten wollen. Also perfekt für jemanden wie mich. Dass auch einige Stopps zur Geschichte und Kultur im Reiseprogramm integriert sind, finde ich spannend und bin neugierig, wie alles am Ende zusammenpasst. Nach den ersten wackligen Metern im sanft dahinströmenden Fluss finden meine Kajakpartnerin und ich unseren Paddelrhythmus, können uns von der wilden Naturschönheit der schwarzen Hantscha umgarnen lassen. Wir gleiten an den verschiedenen Grüntönen der Natur vorbei wie einer Bildergalerie, stellen das Kajak quer zur Strömung, als wir uns einer Schwanenfamilie mit ihren Jungen nähern. Misstrauisch beäugen die Eltern unsere Kajakgruppe. Ganz bewegt von diesen Naturbegegnungen sortieren wir unsere Eindrücke, als wir wieder festen Boden unter uns haben.
Also ich fand es total idyllisch, aber natürlich auch herausfordernd mit den Bäumen, die da unter Wasser sind, dass man aufpassen muss, nicht dagegen zu fahren. Und wenn man in Gruppe fährt, dann auch immer gucken, dass man nicht auf die anderen auffährt, dass man keinen verliert. Also es ist schon auch eine Herausforderung. Es ist nicht nur Entspannung pur. Also man merkt die Arme hinterher, man merkt den Rücken jetzt und ich denke, ich werde morgen ganz ordentlich Muskelkater haben.
Aber so verwunschene Flüsse, gell, gibt's kaum eigentlich.
Also dieser Fluss, der meandert irgendwie so wunderbar durch die Natur. Also man fährt eigentlich die ganze Zeit Kurven und das ist total schön. Ich fand das wunderschön, dass man auch überhaupt nicht durch irgendeine Zivilisation gekommen ist. Es gab fast nie Stimmen, außer eben die Stimmen der Natur. Also man hat wirklich das Wasser plätschern hören und den Wind durch die Blätter und ab und zu mal eine Ente quaken oder einen Eisvogel habe ich vorbeifliegen sehen. Also ich fand es wirklich wunderschön.
Der Kajakausflug auf der Schwarzen Hantscha ist nicht unser letzter Bootstrip in Podlachien. Denn in der Woiwodschaft gibt es 280 Seen, 30 Flüsse und den 100 Kilometer langen Augustow-Kanal, der Polen mit Belarus verbindet. Bevor unsere zehnköpfige Reisegruppe ins Hotel nach Augustow zurückfährt, der 30.000 Einwohnerhauptstadt der Region, stärken wir uns in einem Landgasthof mit deftigem polnischen Essen. Die Kellner tragen Teller herbei, die mit Aufschnitt, Würsten, Sauerkraut und Kartoffelklößen beladen sind. Als hätten wir uns 3 Tage ohne Proviant durch die Wildnis gekämpft. Aber gut essen und trinken ist in der polnischen DNA tief verankert. Auch am nächsten Tag starten wir auf dem Wasser in den Morgen und fahren auf einem Ausflugsboot auf dem Biale-Augustowskie See und besichtigen eine der 18 ursprünglichen Schleusen, die für die Fahrt auf dem Augustow-Kanal nötig sind. Sie wird noch mit Muskelkraft von Schleusern wie vor 100 Jahren betrieben. Der im 19. Jahrhundert gebaute Kanal gilt als technisches Denkmal und ist Kandidat für den Titel eines UNESCO-Kulturerbes. Nächster Stopp ist das Kloster Vigri, berühmt durch seine barocke Architektur aus dem 17. Jahrhundert und seine malerische Lage am gleichnamigen See. Zuvor bekommen wir aber hautnah eine ganz besondere Handarbeit vor die Nase. Beata Zukowska, unsere Reisebegleitung und Dolmetscherin, führt uns in den Hinterhof eines Wohnwagens. Dort riecht es köstlich. Eine alte Frau dreht einen Spieß. Sie heißt Theresa, ist 73 Jahre alt und stellt seit 30 Jahren Baumkuchen her, den sie aus ihrem Wohnwagenfenster an die Kunden verkauft, erzählt Beata. Der Teig aus Eiern, Butter, Zucker und Mehl wird erhitzt.
In the dough you have mostly eggs, butter, a lot of eggs, some flour, sugar. And you have to heat the oven. Originally it was made over the fire.
Früher hat man den Spieß über dem offenen Feuer gedreht. Heute macht man das über einem elektrischen Ofen.
Would you like to try pouring the dough? It's hot, isn't it?
Während ich den köstlichen Baumkuchen probiere, trägt Theresa weiter Schicht für Schicht des Teiges auf die Baumkuchenrolle auf, wartet, bis sich der Teig festigt und der Baumkuchen an Volumen gewinnt. Noch die Süße im Mund schlendern wir zum Kamaldolenser-Kloster, steigen auf den Glockenturm mit überwältigender Aussicht auf das Kloster und den dahinterliegenden See. Beata erzählt uns von den unheilvollen Geschichten des Klosters während des Zweiten Weltkriegs.
Yes, because during the Second World War, starting from the Pact River.
Ja, hier hatte sich die Gestapo einquartiert. Während des Zweiten Weltkriegs war die Region bis 1944 von den Nazis besetzt, bis die Russen kamen. Sie haben einen Großteil der hohen Gebäude zerstört, nahezu 70%. Die Russen haben die Einwohner nach Sibirien geschafft, die Deutschen in Arbeitslager, die Juden in Konzentrationslager, die meisten nach Treblinka. Überlebt haben nur einige wenige.
Nur mit halbem Ohr höre ich, wie Beata erzählt, dass Papst Johannes Paul II. 1999 hier im Kloster übernachtet und gebetet hat. In mir hallt der Satz nach, dass einige Hinterbliebene der Verschleppten noch immer nicht wissen, was aus ihren Familienmitgliedern geworden ist. Abgelenkt oder soll ich besser sagen, aufgefangen, werde ich durch den nächsten Programmpunkt, einer Rafting-Tour. Doch statt des sportlichen Spektakels, auf das ich mich gefreut habe, liegen 3 Hausboote im kaum merklich dahinfließenden Bjebscha-Fluss. Überrascht besteigen wir die schwerfälligen Boote, die von zwei Männern, barfuß und mit abgeschnittenen Jeans, mit Stangen vorwärts gestoßen werden. Diese polnische Variante von Rafting gleicht einer Meditation. Ich liege am Deck in der Sonne. Vogelschwärme steigen lärmend in den milchig-blauen Himmel auf. Grünes Schilf wiegt sich im lauen Sonnenwind. Libellen zischen im Zickzack über die Wasseroberfläche. Ranger Zbigniew Molski in khaki-grau gekleidet erzählt, weshalb der Nationalpark Biebsza so beliebt ist.
Yeah, you'll see in a moment a bit of rafting.
Die Menschen können hier Kajak fahren, wandern, es gibt viele Trails. Rafting wird immer beliebter. Sie bleiben mehrere Tage auf dem Boot, fischen und kochen. Slow Travel ist im Kommen.
Der Ranger beobachtet mit Sorge den Klimawandel, der auch dem Białowieża-Urwald und dem Nationalpark zusetzt. Die immer wärmeren und trockeneren Jahreszeiten sind Gift für die Feuchtwiesen, Torf- und Moorlandschaften, in denen über 900 teils geschützte Pflanzenarten wachsen und über 270 Vogelarten, Reptilien und Insekten leben. Molski, der im Alltag Lehrer ist, hofft, dass die Jungen künftig achtsamer mit der Natur umgehen. Deshalb engagiert er sich in seiner Freizeit ehrenamtlich im Nationalpark.
Ich begleite viele Vogelbeobachter, aber auch Familien, die mit ihren Kindern hierher kommen, damit sie die Natur kennenlernen und verstehen, wie wichtig es ist, sie zu schützen. Denn die Natur zu schützen bedeutet, uns selbst zu schützen.
Unser nächstes Ziel ist Tykocin. Weiß getünchte zweistöckige Häuser mit rot-grauen Ziegeldächern stehen in Reih und Glied. Die Stadt mit ihren offenen Kopfsteinpflasterplätzen wirkt seltsam leer. Auf einem Grasstück hinter einem Parkplatz haben sich drei alte Frauen in bunten Röcken und weißen Oberteilen auf Stühlen niedergelassen und reden. Ein Eiswagen hat drei rosafarbene Sonnenstühle aufgestellt, in denen niemand sitzt. Wir besuchen die Stadt wegen der großen Synagoge, erzählt Guide Pieter. Es ist die zweitgrößte Synagoge in Polen, die andere steht in Krakau.
So this is the one of the two biggest synagogues in Poland.
This one.
This one and this one in Krakow.
So we can go in.
They then gave you audio descriptions.
Wir werden mit einem Audioguide ausgestattet. Im August 1941 ermordeten die deutschen Besatzer 1400 Jüdinnen und Juden. Die Synagoge wurde nicht gesprengt, weil sie als Lagerraum benutzt wurde. Heute ist sie jüdisches Museum und Anlaufstelle für unzählige Jugendgruppen aus Israel, die von streng aussehenden Landsleuten bewacht werden. Kontakt zwischen israelischen Gästen und polnischen Einheimischen gebe es nicht, sagt unser Guide. Das Verhältnis der Polen zu ihrer teils antisemitischen Vergangenheit sei komplex und emotional. Einerseits geprägt von ihrer Opferrolle als besetztes Land, andererseits von der Mittäterschaft Einzelner und Gruppen. Nach diesem Besuch lenkt uns kein Blubbern und Kluckern eines Gewässers ab. Wir fahren mit dem Bus zurück nach Warschau, von wo wir nach Deutschland fliegen. Im Gepäck Bilder der Schwanenfamilie auf der schwarzen Hanscha, dem Lärmen der Vogelschwärme über dem Biebsza-Fluss, dem köstlichen Geschmack des Baumkuchens. Aber natürlich wiegen auch die Gedanken an die schlimme Vergangenheit schwer, die, völlig zu Recht, das deutsch-polnische Verhältnis prägen. Ich habe Podlachien wegen seiner Natur und seiner Outdoor-Möglichkeiten besucht. Jetzt bin ich froh, dass ich weit mehr gesehen und erfahren habe. Mich unserem östlichen Nachbarland mit seiner Kultur und seiner Geschichte angenähert habe. Zeit war es. Ich komme gerne wieder.
Die Geschichte hört nicht auf, nur weil sie Vergangenheit ist. Nicht nur in Polen, in vielen Ländern Europas begegnet man früher oder später der schrecklichen Rolle von Hitler-Deutschland. Hier kommt eine Frau, die wie so viele aus ihrer Generation für geglückte Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschen steht. Mija Giakonowski lebt in Berlin, wo sie Jazzgesang studiert hat. Sie ist eng verbandelt mit der polnischen Jazz- und Kulturszene und eine aufstrebende Musikerin zwischen Jazz und Indie. Hier ist sie mit Focus on Me.
You said you don't love easily. Every time I think of you, I hope you take care, won't need me. You always do, always do. When we're here together, you still seem far away. I wish you could see me, but you're too much in your head. Focus on me. See a glimpse of who you were when we first met. Don't know what changed for you, but I need you to get out of bed. Maybe one day I'll learn that you don't want to be here at all. Instead, I should focus on myself, 'cause I shouldn't depend on anybody else, anybody else but me, anybody else but me.
Wir kommen jetzt wieder nach Hause zurück aus Polen und irgendwie auch aus ganz Europa. Mit einem Haufen Inspiration, doch mehr Richtung Osten zu schauen, zu unseren polnischen Nachbarn mit wunderschönen Landschaften, tollen Städten und kulinarischen Überraschungen. Ach, und dann noch mit dem Traum, ein ganzes Jahr auszusteigen und zu reisen, egal wie unmöglich es erscheint, aus 1000 Gründen. In der Wirklichkeit, ganz ohne Traum, geht diese Sendung jetzt zu Ende. Wer mehr von uns hören will, einfach die Radioreisen in ARD Sound suchen, dann geht's sofort weiter. Dabei wünscht viel Spaß und viele Erkenntnisse die Frau, die hier und heute am Mikrofon war, Bärbel Wossack.